nehme euch mit so eine Setting in eine Geschichte. Wem es hilft, ich kann ja die Augen zu haben. Manchmal hilft das ein bisschen. Wir sind in einem Gang, es ist still. Man hört nur die Räder von einem Putzwagen mit dem Kübel und Schlärpeln von einem alten Mann. Beides tönt müde. Wie häufig hat der Thomas hier während der Nacht schon die Böden geputzt, gewischt und feucht aufgenommen? Und die Ecken werden nicht rausgelassen. Nie vergisst der Thomas die gelben Warnschilder aufzustellen. Achtung, nass, weil er es muss. Er muss zwar ein bisschen schmunzeln dabei, weil wer sollte schon mitten in der Nacht da vorbeikommen, außer er. Der Thomas ist gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe. Gicht lässt ihn nicht schlafen. Arthritis lässt ihn humpeln. Seine Brille ist so stark, dass die Augen doppelt so gross erscheinen. Die Schultern sind gebeugt. Aber der Thomas macht seinen Job. Er schüttet Seifenwasser auf eine Linoleum, schraubt Abdrücke weg, die die Absätze der Bankangestellten hinterlassen haben. Und wenn alles gereinigt ist und das Putzmaterial verräumt ist, dann, wenn manchmal der Chef die Tür hat im Büro, dann geht er kurz rein. Das grosszügige Büro ist etwa viermal so gross wie sein Studio. Er streicht mit dem Finger über den Schreibtisch, berührt das Leder vom Sessel, geht ans Fenster und beobachtet, wie das dunkle Grau vom Himmel langsam in ein Morgenrot übergeht. Er hat noch eine halbe Stunde, bevor die ersten Angestellten kommen. Und seine Gedanken gehen zurück, weit zurück. Vor langer Zeit hat er ohne Sättigungsbüro gehabt. Dann, wo er noch Matthias heisst, nicht Thomas. Dann, wo er, der Nachtwächter und Raumpfleger, noch Manager war. Vor langer Zeit, vor der Nachtschicht, vor dem Putzkübel, vor der grauen Arbeitsbekleidung, vor dem Skandal. Thomas denkt nicht mehr so häufig daran. Warum auch? Es hat Probleme gegeben, er ist entlassen worden. Ohne goldigen Fallschirm, ohne Abfindung und weg vom Fenster. So ist das. Kaum jemand weiss davon. Warum sollte er darüber reden? Es ist sein Geheimnis. Die Geschichte von Thomas ist übrigens wahr. Er hat den Namen ein paar Einzelheiten abgeändert. Thomas hat einen anderen Beruf und lebt in einer anderen Zeit, in einem anderen Land. Aber Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Du kennst sie sogar, wenn wir den richtigen Namen hören von dieser Person, kommt es dir in den Sinn. Es ist die Geschichte von einem geplatzten Traum. Eine Geschichte über ehemals grosse Hoffnungen, einem grossen Vorhaben, wo irgendwie an der Mauer von der Realität zerschellt sind. Träumer erleben Sättiges. Und da wir alle Träume haben, oder wenn wir mal alle Träume hatten, erlebt jeder von uns Ähnliches. Im Fall von Thomas war es ein Fehler, den er bis heute weder vergessen noch rückgängig machen kann. Er würde gerne, wenn er könnte. Der Thomas hat einen Menschen getötet. Nicht, weil er ein Raubmörder oder so wäre. Er ist Zeuge geworden, wie ein Trickdieb aufgeflogen ist und einen unschuldigen Passant hat zusammengeschlagen. Und der Thomas geht her, will dem helfen und verliert im Affekt Selbstbeherrschung und schlägt zu, so fest, dass der Dieb nicht überlebt. Wo die Nachricht bekannt wird, ist das Ende für den Thomas. Und der Thomas will lieber untertauchen als ins Gefängnis. Darum flieht er. Aus einem langjährigen, erfolgreichen Manager wird im Bruchteil von einer Sekunde ein mittelloser Flüchtling. Eine wahre Geschichte. Eine Geschichte, die viele schon ähnlich erlebt haben. Okay, vielleicht nicht ganz so dramatisch wie beim Thomas. Die wenigsten tauchen auf der Flucht vor dem Gesetz ihr Leben lang unter. Aber viele Menschen bedauern, dass sie in der einen oder anderen Situation einen Fehler gemacht haben. Etwas gemacht, wo sie die Folgen nicht mehr rückgängig machen können. Es ist passiert. Kennen wir das? Man muss nur mal ein Kinderalbum aufschlagen. Ja, das hat es dann noch gegeben, vor Facebook und den Handys. Von den Träumen lesen, die man sich gegenseitig in jungen Jahren gewünscht hat. Das Foto von einer Abschlussklasse anschauen. Wer hat erreicht, was er vorgehabt? Eigentlich müsste die Welt voll sein von Lokführern und Piloten und von Krankenschwestern und Lehrerinnen in Entwicklungsländern und. Und wie sieht es denn an den Klassenzusammenkünften aus? Wie viele Träume haben sich erfüllt und sie wahr geworden? Und wie viele Enttäuschungen hat es in diesem Bereich gegeben? Ich meine nicht, dass alle Träume immer gut sind. Der Bub, der Zumo-Ringer werden kommt vielleicht mal zur Vernunft und ändert seine Meinung, wenn er älter wird. Hoffentlich behaltet er seine Leidenschaft. Eine andere Richtung müssen einschlagen, das ist nicht so tragisch. Aber wenn wir die Leidenschaft verlieren, das ist schade. Es ist schrecklich, wenn man die Lebensfreude verliert. Aber irgendwann geschieht etwas mit uns, wenn wir älter werden. Zuerst sind wir entschlossen, die Welt zu verändern. Und plötzlich sind wir darauf bedacht, Rechnungen zu zahlen. Uns ist nicht mehr wichtig, dass wir etwas verändern, sondern dass wir etwas verdienen. Anstatt dass wir vorwärts schauen, schauen wir plötzlich mehr zurück. Das bremst uns und wir sind nicht mehr so im Flow, es ist nicht mehr so prickelnd wie früher. Und eine solche Entwicklung kann Mut und kraftlos machen. Ja, es kann eine Abwärtsspirale geben. Ein Hamsterrad, das noch den falschen Weg trägt, falls es das gibt. So fühlt sich das für Thomas an. Er konnte einst Bäume ausreißen. Und heute muss er schauen, dass ihm nicht schon wieder gekündigt wird. Eigentlich hat er an der besten Universität studiert. Aber jetzt arbeitet er in der Nachtschicht. Unterste Lohnklasse. Nur, dass er niemand sieht und hat erkennen konnte. Das alles ändert sich, als eine Stimme gehört. Zuerst denkt er bei dieser Stimme, handelt es um einen Scherz. Ja, die da im dritten Stock, die haben eines der blöden Ideen. Matthias, Matthias, ruft die Stimme. Der Thomas dreht sich um. Niemand nennt ihn heute noch Matthias. Matthias, Matthias, er schaut zum Kübel, der glüht. Leuchtend rot, feuerrot. Er kann die Hitze aus 3 Meter Entfernung spüren. Er geht noch näher her und schaut in den Kübel. Das Wasser kocht nicht. Das ist seltsam, murmelt Thomas. Und geht noch einen Schritt näher, um das Ganze anzuschauen. Komm nicht näher. Du stehst auf heiligem Boden, zieh die Schuhe ab. Und dann ahnt Thomas plötzlich, wer da redet. Gott. Wie bitte? Gott, was mit einem Putzkübel zu einem Hauswart mit Namen Thomas redet. Wäre es denn glaubhafter, wenn ich würde sagen, dass Gott durch einen Busch zu einem Hirten namens Mose redet? Wir können das vielleicht besser einordnen, weil wir das schon mal gehört haben. Weil wir die Geschichte schon mal gelesen haben. Aber nur weil es sich um einen Mose und um einen Busch handelt und nicht um einen, um einen Thomas und einen Kübel, ist es nicht weniger außergewöhnlich oder spektakulär, oder? Was hat ihn nach mehr verwundert? Die Tatsache, dass Gott aus einem brennenden Busch redet, der Mose, oder dass Gott überhaupt zu ihm redet. Tja, wie der Thomas dann hat auch der Mose einen grossen Fehler gemacht. Vielleicht kommen uns die Erinnerungen, weil ich habe die Geschichte gerade erst gelesen. Geboren in ein äußerst lebensfindliches Umfeld. Wegen mehreren tapferen Menschen gerettet. Das Königshaus adoptiert, die bestmögliche Ausbildung von der damaligen Weltgenossen, im ägyptischen Palast aufgewachsen, seine Landsleute, die Hebräer hingegen Sklaven. Er, der Mose, äußerst privilegiert, er isst von der königlichen Tafel und wird von den besten Lehrern vom Land unterrichtet. Wobei die Lehrerin, die den grössten Einfluss auf ihn hatte, keinen akademischen Abschluss hat. Sie war seine Mutter, eine Jüdin, die als Amme der Dienst hat für sie. Und man kann sich vorstellen, wie jedes Mal, als er seine Mutter auf dem Arm hatte, schon als ganz Kleiner noch, sie ging wieder küscheln und gesagt, Mose, vergiss es nicht. Gott hat einen Plan mit dir. Einmal wirst du unser Volk aus Ägypten führen. Vergiss es nie. Vergiss es nie. Und Mose hat es nicht vergessen. Er ist grösser geworden, temperamentvoll. Die Flamme der Gerechtigkeit lodert, wird heißer, bis sie schließlich in die Explosion mündet, wo er sich heute noch schämt, wo er heute noch nicht weiss, wie es genau dazu gekommen ist. Er sieht, wie ein Ägypter einen hebräischen Sklaven schlägt. Er geht her, will helfen, greift ein und irgendwie tötet er den Aggressor. Die Bibel sagt nicht, ob es absichtlich geschieht oder nicht. Aber Fakt ist, er wird zum Totenschläger. Am folgenden Tag begegnet Mose am Hebräer, der, den er gerettet hat. Und man könnte sich vorstellen, dass der dankbar gewesen wäre, oder? Also, na cool. wenn mir jemand das Leben retten würde, wäre ich dem wahrscheinlich dankbar. Und vielleicht haben wir so Leute, die mir dankbar sind, weil sie irgendetwas mega cooles getan haben für uns. Und wie reagiert er? Voller Wut fragt er, willst du mich auch umbringen? 2. Mose 2,14. Und jetzt hat der Mose gemerkt, jetzt stecke ich wirklich tief in Schwierigkeiten. Und er haut ab und er lässt alles zurück, was er in 40 Jahren bekommen hat, sich aufgebaut hat, die Positionen, die er hatte. Er flieht und versteckt sich in der Wüste. Er wechselt sozusagen die Laufbahn. Vorher ist er mit Staatsoberhäuptern am Tisch gesessen und jetzt sitzt er da und zählt die Häupter von seinen Schafen. Nicht gerade ein Aufstieg. Und so kommt es, dass ein intelligenter, vielversprechender Hebräer, ein Hirte da sie auf Hügeln führt, von der Universität in Stall, aus dem Vornehmenbüro ins Putzgrändli. Stellen wir uns vor, was die 40 Jahre in der Wüste, die einen sagen, auf der Strafbank sind ja 3/3, oder? 40 Jahre im Hof, 40 Jahre in der Wüste und dann 40 Jahre mit dem Volk unterwegs. Wir lesen, dass er im Ausland eine Familie gegründet hat, aber wir lesen nicht, dass er dabei sonderlich glücklich war. Es scheint eher, als hätte er sich mit diesen neuen Umständen irgendwie arrangiert. Also, ob er sich abgefunden hat damit, dass es halt nicht mehr so ist, wie es einst war. Kennen wir das auch? Wir haben irgendwo einen vielversprechenden Start gemacht. Wir haben unsere Leidenschaft gelebt und haben irgendetwas erreicht. Und dann ist etwas passiert und irgendwie haben wir das Gefühl, da haben wir die falsche Abzweigung genommen. Wir sind nicht mehr dort, wo wir mal waren. Wir sind schon gar nicht dort, wo wir wollen sein. Und wir sehen überhaupt keinen Weg mehr zurück. Oder in eine neue Zukunft. 40 Jahre. Das zeigt wieder mal einfach Klammern. Gott hat extrem Zeit. Extrem Zeit. Erst dort, wo er eigentlich pensioniert ist, schon lange. Je nachdem, auf welche Partei das man hört, mit 80. Ruft ihn Gott und holt ihn zurück. Also die pensioniert sind, ganz besonders herhören. Hat sich arrangiert, vielleicht hat er sogar ein bisschen resigniert. Resigniert, sein Einverständnis zu dem Gott, den er einst hatte, zurückgezogen. Seine Unterschrift zurückgenommen. Und trotzdem sind die Jahre im Rückblick offenbar wichtig gewesen und nicht einfach eine verlorene Zeit. Vielleicht kennen wir auch das, dass wir im Moment denken, was soll jetzt das für was? Oder wenigstens eine Abkürzung wäre jetzt cool. Und im Rückblick müssen wir sagen, es hat es wie gebraucht. Gott hat es gleich wieder gut geführt. Der Mose hat nicht nur die Wüste und ihm fremde Menschen sollen kennenlernen, sondern er hat auch einiges über sich selber müssen lernen. Ich habe eine Karte bekommen, letzte Woche, da hat es darauf geheißen, Stille ist nichts für Feiglinge. Und wenn man 40 Jahre in der Wüste ist, dann war man wahrscheinlich genug lang in der Stille. Und er ist noch nicht aus dem Digital Environment ausgebrochen, sondern einfach wirklich einfach in der Wüste, es war einfach nichts gewesen. Wir sind manchmal schon nervös, wenn wir das Handy nicht finden. Aber 40 Jahre in der Wüste, wo wir heute nicht wissen, wo wir morgen das Wasser her haben vielleicht. Oder wo wir müssen schauen, dass die Quelle sauber bleibt. Und. Und offenbar, jetzt ist der Mose parat in den Augen von Gott für den nächsten Abschnitt. Gott redet aus dem Busch zum Mose und etwas Spektakuläres, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und die Reaktion von Mose, es gibt keinen Hinweis darauf, dass er den Wunsch hat, voller Tatendrang als Gottes Werkzeug wieder zurück nach Ägypten zu gehen und zu sagen, yeah, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Seine erste Reaktion weist viel mehr darauf her, dass er lieber bei seinen Schafen möchte bleiben. Ja, keine Verantwortung übernehmen. Ja, nicht wieder etwas Neues. Nicht schon wieder eine neue Software, nicht schon wieder ein neues System, nicht schon wieder irgendetwas. Und auch noch die Leute. Ja, nicht zurück. Und er steht dort vor dem Busch und sagt, 2. Mose 3, Vers 11, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führe? Muss ich das mal vorstellen. Also, wenn wir heute heimgehen und keine Ahnung, unsere Tür glüht oder der Kühlschrank ist offen und was auch immer, Gott redet zu uns. Ich weiß es auch nicht, aber Das ist noch so fresh, oder? Das ist noch so krass. Das ist noch so ein Selbstbewusst. Also, hier bin ich, sende meinen Bruder, aber sicher nicht ich. Wer bin ich denn? Unglaublich. Am Schöpfer von der Welt. Nach dem, was er alles schon auf dem Kerbholz hat. Hey, ich bin Gott so unendlich dankbar, dass er nicht an dem Punkt einfach sagt, tschüss, Mose, und sich einen anderen aussucht, der darauf eingeht. Die Frage ist nur, warum ist das so? Warum reagiert der Mose so? Also gar nicht mutig, frisch und stark, oder eher abwehrend, auf die Zeit spielend, ängstlich, unsicher, denkt er gering von sich, spielt der Held, aber eigentlich zittert er, faul, ungehorsam oder alles zusammen? Wenn Gott so gehandelt hat mit dem Mose und gesagt hat, und tschüss, vielleicht sogar gesagt hat, und auch das Volk, was geht es mir eigentlich an? Aber er hat es nicht gemacht. Wenn er das dort hat gemacht, würde es vielleicht um uns auch nicht besser stehen. Oder? Das könnte uns ja heute auch so gehen, wenn wir Gott mal sagen, im Moment geht es gerade, im Moment lieber gerade nicht, oder wenn, dann gerne so. Aber der Busch wäre erloschen, die Stimme wäre verstummt und Gott hat sich einen anderen ausgesucht. Was ist das Tragische daran? Der Mose hat Gott nie besser kennengelernt. Der Mose hat keine Abenteuer und Wunder erlebt. Er war nicht dabei gewesen, wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit und in der Wüste versorgt. Und er hat nie mehr von dieser Kraft gespürt, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Wir kommen darauf zurück, auf die Kraft. Gott sei Dank gibt Gott nicht so schnell auf. Und wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Gleiche ist, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit, können wir davon ausgehen, dass er auch heute mit uns nicht so schnell aufgeht. Gott bleibt hartnäckig im Sinne von, hey Mose, die Schule ist fertig, jetzt ist Zeit, an die Arbeit zu gehen, Ärmel hindern. Das ist ja schon krass für den Mose, der hat sich ja nicht einmal beworben für diesen Job. Hören wir darauf, was der Mose Gott antwortet. 2. Mose 3, 12 bis 15. Wenn ihr heute nicht einschlafen könnt oder das Gefühl habt, nach dem Tatort etwas anderes wäre auch noch sinnvoll, leset mal 2. Mose einfach das Buch durch. Das ist mindestens so spannend. Ich werde dir beistehen. Das sagt Gott dem Mose einfach mal. Ich werde dir beistehen. Und dann der Mose wieder, ja, wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch geschickt und sie mich dann fragen, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Und Gott antwortet ihnen noch, fragen wir doch nachher, wenn wir unsicher, Gott haltet das aus, aber tun wir nicht einfach den Schirm zu, vielleicht bleiben wir doch dran, wenden wir es doch Gott zu. Sagt zum Volk Israel, der Ich bin da, hat mich zu euch geschickt. Jahwe, der Herr. Der Luther übersetzt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Der Martin Buber hat es so übersetzt, Gott sagt über sich, ich bin der Dabeiseiende. Finde ich mega schön gesagt, mega schön ausgedrückt. Nicht der von gestern, nicht der nur gerade jetzt und der, der vielleicht morgen ist, sondern der Dabeiseiende. Jesus nimmt es auf, oder? Wenn wir überlesen, wir sind nie allein, kein Tag bis ans Ende dieser Welt. Von dem Dabeiseienden. Wir sind nicht getrennt. Ich verstehe, wir sind nicht der Mose, wir müssen es nicht vor einem Pharao wagen, vielleicht nur vor einem Chef morgen. Wir müssen nicht Israel frei bekommen und sie noch überzeugen, dass sie jetzt ausziehen sollen. Aber Gott hat auch die und mich im Blick. Und wir stehen auf seiner Liste, oder ein bisschen weniger technisch. Und wir liegen ihm am Herz. Auch für uns hat er einen Auftrag in dieser Welt, in dieser Zeit. Die Stimme aus dem Busch küschelt von dir etwas zu. Die Frage ist nur, hören wir drauf? Hören wir sie? Vielleicht glauben wir manchmal, dass Gott mit uns fertig ist. Vielleicht fühlen wir uns manchmal auf einem Abstellgleis. Sie vielleicht sogar neidisch auf all diesen anderen, was ihnen so gelingt, die so unterwegs sind. Oder die so nach 50 Jahren so eine Auszeit hatten, oder was auch immer. Ich denke, manchmal, Gott ist mit mir fertig. Oder es fühlt sich wenigstens so an. Bist du verunsichert, enttäuscht, weil du eine Enttäuschung aufgesessen bist. Vielleicht bist du der Meinung, dass Gott andere Leute besser brauchen kann, weil die haben die und die Gaben, die ich nicht habe. Und vielleicht fühlst du im Moment einfach gerade saft und kraftlos und denkst, nur nicht ich. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, red doch nach dem Gottesdienst, während du das Neck noch mit der Sina. Sina kommt gerade zurück so aus einer DTS und ich bin überzeugt, du siehst den Busch, der noch brennt und du hörst die Stimme von Gott noch, die sagt, Sina, das und das. Du hast erlebt, in den letzten Monaten und andere, die da in Davos unterwegs sind, in der YWAM, aber auch sonst darüber aus, die haben erlebt, dass Gott mehr parat hat. Und gehen wir nochmal zurück. Von dort, wo wir nicht mehr verwenden und bewegen, sondern nur noch verdienen und Rechnungen zahlen, dort läuft etwas schief. Weil es heisst nie, dass Gott nur bis so und so mit uns rechnet und dann nimmt er die nächste Generation. Prophetisch heisst, dass das Herz der Jungen und der Alten zueinander gekehrt werden. Auch wenn man heute manchmal denkt, wie soll das auch noch geschehen? Aber Gott will auch das wirken. Dass Gott die Kraft, die er uns hineingelegt hat, möchte aktivieren, aktiviert hat und wir Sachen mega cool können erleben, wo wir hoffen, dass wir so in der Landschaft Davos weiter leben können oder wo er so weiter führt, wo wir auch immer herkommen heute. Gerade dort, wo wir es zulassen, wo wir uns darauf einlassen, geschieht das. Unabhängig von den äußeren Umständen, unabhängig von einem außergewöhnlichen Setting. Hey, Gott begegnet dem Mose, wo der Mose in seinem Alltagstrott ist. Also denken wir nicht, es muss zuerst etwas passieren, sondern sind wir offen unterwegs in unserem Alltag und Gott kann in unserem Alltag eingreifen. Das finde ich so etwas Geniales. In dieser Geschichte von Mose hat es so viele Sachen, wo wir bleiben stehen können, einen Moment heranschauen und wo wir Aha-Erlebnisse haben, eins nach dem anderen. Die Kraft, wir haben vorhin darüber geredet, die Gott ganz am Anfang in Menschen hineinlegt, unterscheidet uns Menschen nämlich von allen anderen Geschöpfen. Nicht wertend. Aber wir lesen im 1. Mose 2,7, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also dank der Kraft von Gott, dank diesem Atem Gottes, haben wir das Bewusstsein. Sind wir das, wo wir sind? Können wir uns fragen, wer bin ich eigentlich? Haben wir einen moralischen oder einen ethischen Kompass bekommen? Was wir damit machen, ist eine andere Frage. Es mag sein, dass wir uns manchmal fühlen wie, Entschuldigung, ein Stückchen Dreck. Wir erfahren Not, eine Krankheit, missliche Umstände, haben jede Menge unbeantwortete Fragen, sind verletzt worden, zweifeln, haben Angst, sind antriebslos, haben uns arrangiert, sind resigniert. Und ab allem, warum, vergessen wir, dass es ja eigentlich normal ist, dass es zu unserem irdischen Leben dazugehört, seit wir jenseits von Eden leben. Nur schnell, der C.S. Lewis hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten von Leuten, zwei Arten von Christen, die eigentlich unterwegs sind mit Gott. Die eine sieht die Welt als Hotel und die andere als Gefängnis. Und dann fragt er, und was glaubt ihr, wie fühlen sich die das Gefühl haben, die Welt ist ein Hotel, wenn sie in dieser Realität unterwegs sind? Sie merken, dass sie in einer Täuschung sind. Gott hat nie gesagt, jenseits von Eden, voilà, ihr seid in einem Hotel. Hat aber auch nicht gesagt, ihr seid in einem Gefängnis. Aber der Vorteil von denen, die manchmal das Gefühl haben, wir sind in einem Gefängnis und wir werden endlich daheim sein, die freuen sich über jeden Lichtblick, über alles, was schon hier auf dieser Welt gelingt. Wie sehen wir das Leben jenseits von Eden? Nerven wir uns über all das, was nicht mehr ist oder noch nicht wieder ist, wie es der Gott zugesagt hat, oder freuen wir uns über alles, was schon hier und jetzt aufblüht und gelingt und in die Freiheit führt. Solche Empfindungen und Erfahrungen fühlen sich eben manchmal nach besagter Sackgasse an. Und wir sind ja aus Staub vom Erdboden gemacht, und das sagen wir als Stück Dreck. Das ist ein Teil von der Realität, aber nicht die ganze, Gott sei Dank. Wir haben nämlich alle Grund, uns darauf zu besinnen, dass uns der Schöpfer von seinem Nismat Chaim, von seinem Atem des Lebens, gegeben hat. Und da, Achtung, der Nismat Chaim, der Atem des Lebens, hat nichts zu tun mit dem esoterischen Denken vom göttlichen Funken in uns Menschen. Darum sind wir selber göttlich. sondern der Atem des Lebens, die Gabe von Gott, hat schlicht und einfach viele verschiedene Menschen in unterschiedlichen Situationen durch alle Zeiten gestärkt, erfrischt, ermutigt und sie die Sehnsucht abgehalten, dass das nicht alles ist, was wir hier schon erleben. Das hat alles mit dem Atem des Lebens zu tun. Die Kraft von Gott, die er uns Menschen verliehen hat, der wollen wir die nächsten 40 Tage ein bisschen nachspüren. Wir begleiten dabei den Mose auf seinem Weg und werden aber auch von anderen Menschen lesen und hören, werden einander Anteil geben, so wie wir es wollen und können von unserem Ergehen, wenn wir am Donnerstag uns treffen zur Vertäufung. Unsere Zeit spürt sich für viele Menschen ähnlich herausfordernd an, wie das Setting dort beim Mose. Wir sind nicht 430 Jahre in der Sklaverei, aber schon wo wir am Freitag haben, muss schnell so machen, am Freitag haben wir mit Kind und Teens ein Essen gehabt und ein Spiel haben. Über 20 Nassen waren wir. Wir hatten es mega cool, feine Burgers und so weiter. Und dann haben wir aber gemerkt, neben allem sich freuen und so weiter, dass schon die jungen Menschen sich zum Teil nicht nur Gedanken machen, sondern Sorgen machen, was mit dieser Welt weiter geschieht. Zwischen Tür und Angel hier und da haben wir gehört, was sie darüber geredet haben. Also, die Herausforderungen sind anders, aber die Herausforderungen sind auch da. Dazu gehören zum Beispiel verheerende Buschbrände, Vulkanausbrüche, Erdbeben, das Coronavirus, politische, klimatische, wirtschaftliche Unsicherheiten, Fake News von verschiedensten Persönlichkeiten auf allen Kanälen. Und das alles kann lähmen und kann ungesunde Ängste auslösen. Und entweder führt es in einen Fatalismus, es hat ja doch alles keinen Sinn, oder es führt in einen Aktionismus, wir werden die Schuldigen schon finden, und wir werden sie beschämen oder im besten Fall fertig machen. Das ist so ein bisschen krass, oder? Also auf diesen beiden Seiten kann man vom Ross fallen. Eine solche aktive oder passive Gewalt, die rund um uns herum in den sozialen Medien zunimmt, hat nichts mit dieser Energie und Kraft zu tun, die Gott uns heute möchte schenken. Dort, wo du dran bist, dort hat Gott nicht nur Antworten, sondern hat Gott dynamische Energie. Er holt dich dort ab, wo du bist. Und wenn dein Akku leer ist und nicht mehr das Ladekabel ist, er hat es. Wir haben es vorher gehört. Vielleicht tun wir nicht stundenlang beten, das ist vielleicht auch nicht nötig am Tag, aber immer wieder online sein. Immer wieder an dieser Kraftquelle anzapfen. Gottes Kraft ist immer individuell, aber sie ist immer konstruktiv, sie baut immer auf. Gottes Kraft schafft Neues. Dort, wo Gottes Kraft wirkt, dort können wir durchschnaufen, aufatmen. Dort kommt frische Luft rein. Wenn wir zu wenig frische Luft haben, können wir noch Duftung auf das Zweite tun. Die meldet sich. Es ist erst auf dem Eis. Gottes Kraft führt uns letztlich zum Ziel. Zu seinem Ziel. Gottes Kraft lädt ein, lockt, wirbt. Sie drängt nicht, sie manipuliert nicht, sie zwingt nicht. Aber sie lässt es ein. An 6 Sündigen und in 6 Gesprächskreisen wollen wir uns auf die Spuren von diesem Gott begeben, der einerseits über all diesen Bedrohungen steht, die es schon dann gegeben hat, anders, die es heute gibt und die es auch nach unserer Generation wahrscheinlich wird geben, wenn Jesus nicht schon vorher wieder kommt. Einerseits steht er über all dem und andererseits interessiert er sich für uns hier und jetzt. Für uns, wie es uns geht, das ist unvorstellbar, oder? Manchmal schaffen wir es schon nicht, an unsere Freunde oder unsere Familie zu denken und für unseren Einstand zu beten und sie zu ermutigen, weil sie schon über den Kopf wächst. Bei Gott gibt es kein Kontingent. Wenn wir zu ihm kommen, stoßt er uns nicht raus. Der ewige Gott ist deine Zuflucht, heißt es im 5. Mose 3, 27. Der ewige Gott ist deine Zuflucht. In seinen Armen fängt er dich auf. Oder Schutz ist unter seinen ewigen Armen, heißt es in einer anderen Übersetzung. Du bist während deiner 40 Tage dazu eingeladen, neu und bewusst auf das Reden von diesem Gott zu hören. Neu zu vertrauen, in den zu gewinnen, der sich nicht nur an Mose, sondern auch uns offenbart und vorstellt, im neuen Bund, durch Jesus Christus. Du bist dazu eingeladen, neuen Mut für deine Situation zu gewinnen. Und wenn du sagst, hey, mir geht es so gut, ich kann Bäume ausreissen, ich bin im Moment voll und feier, dann bekommst du Mut für deine Kollegen und für deine Freunde und für die, die noch keine Ahnung haben von diesem Gott, aber die genau gleich das Wasser oder was auch immer hier haben. Du bist eingeladen, ein neues Ja zu deiner Berufung zu bekommen. Sag nicht zu deinem Beruf, vielleicht auch so, aber zu deiner Berufung, zu dem, was Gott dich möchte, Formen, Bilder verändern lassen werden. Du bist eingeladen, in deinem Glauben zu wachsen durch den Heiligen Geist. Der Dabeiseiende streckt dir in diesem Moment seine Hand entgegen. Er sagt, komm, ich lade dich ein. Für den nächsten Schritt. Das kann zwei Sachen bedeuten. Vielleicht möchte Gott dich an einem anderen Ort in einer neuen Aufgabe. Das kann sein, das gibt es. Es können nicht so viele Beispiele sehen, aber das reicht nicht heute. Aber die können sicher auch Beispiele sehen. Also das gibt es manchmal. Mega krass, dass einfach jemand den Tag rausgerufen hat. Und der geht und die geht. Und das ist ein Riesensagen. Das ist möglich. Und dann gibt es das andere, dass Gott dich neu erfrischt für deine Berufung, für deine Situation, in der du drin bist. Und am liebsten schon lange willst du zurückkehren. Das gibt es auch. Beides erfordert ein Ja, Mut, Treue, Gehorsam, die Erkenntnis, dass wir die innere Handbremse lösen müssen. Manchmal sind wir so widerwillig unterwegs. Wir tun es gerade in dieser Landschaft Davos. Alle herzlich willkommen, die nicht zu Davos daheim sind, hier bringen ein bisschen Frische mit. Manchmal, wenn man so lange hier oben ist, dann denkt man, es ist so ein Deckel drauf, es ist so mühsam, es bewegt sich so nicht. Die innere Handbremse lösen und dann Gott vertrauen, von uns noch herführen und mit uns vielleicht die ganze Landschaft. Und ich bin überzeugt, dass die zweite Variante, weil die erste, die ist mega cool, es braucht auch Mut, oder? Einfach Schnitt und dann gehen wir und wissen nicht woher. Aber die zweite, die braucht manchmal noch fast mehr Mut. Dort zu bleiben, dort neu daher zu ganz entdecken, Gott hat mich hierher geführt eigentlich. Und ich könnte hier etwas bewegen. Und ich muss gar nicht zuerst warten, bis jemand anderes etwas bewegt. Dürfen wir schnell eine Folie haben, Micha? Auch die, die jetzt in der Ferien sind oder einfach heute da sind, weil es nicht gelust hat, kommen doch. Es hat noch 5 Bücher. Aber man kann ohne Buch kommen. Die können auch einzelne Anlässe kommen. Aber die nächsten, noch 5 Sündige und die nächsten 6 Donnerstige, werden wir die Thematik vertiefen. Entschuldigung, es klingt so technisch. Marianne hat es ganz anders formuliert. Wenn wir dieser Kraft auf den Grund gehen, weil sie erleben, weil sie selber gestärkt werden und etwas weitergeben können. Und sie hat letztens so einen Zuspruch bekommen von einer Freundin aus einem anderen Land, auch noch spannend, und dort heisst es: Those who leave everything in God's hand will eventually see God's hand in everything. Oder auf Deutsch: Die alles in Gottes Hand lassen, werden irgendeinmal Gottes Hand in allem sehen.